Krise wird gemacht, es geht voran. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran.
Geschichte wird gemacht. Die Radiosendung gegen das Vergessen. Diesmal 1918, vor der Novemberrevolution in Deutschland.
Stand damals immer wieder den leidenschaftlichen Demonstrationen der Heimkehrer, der Arbeitslosen, der Kriegsinvaliden gegenüber. Sie stand der vom Geist der proletarischen Revolution erfüllten Volkswehr gegenüber. Sie stand täglich schweren, gefahrdrohenden Konflikten in den Fabriken, auf den Eisenbahnen gegenüber. Und die Regierung hatte keine Mittel der Gewalt zur Verfügung. Die bewaffnete Macht war kein Instrument gegen die von revolutionären Leidenschaften erfüllten Proletariermassen. Keine bürgerliche Regierung hätte diese Aufgabe bewältigen können. Sie wäre binnen 8 Tagen durch Straßenaufruhr gestürzt, von ihren eigenen Soldaten verhaftet worden. Nur Sozialdemokraten konnten diese Aufgabe von beispielloser Schwierigkeit bewältigen. Nur Sozialdemokraten konnten wild bewegte Demonstrationen durch Verhandlungen und Ansprachen friedlich beenden, die Arbeitermassen von der Versuchung zu revolutionären Abenteuern abhalten.
Tja, was ihr da jetzt gerade gehört habt, war ein führender Sozialdemokrat aus Österreich, und zwar kurz nach 1918. Das ist aber nicht unbedingt eine typische Eigenschaft, die Revolution zu verhindern bzw. gegen die Massen, die da was verändern wollen, vorzugehen, der Sozialdemokraten in Österreich. Nein, nein, das war auch genauso gut das Gleiche in Deutschland. Und genau darum soll es heute gehen. Denn mit den Sozialdemokraten haben wir ja auch heute noch irgendwie was zu tun. Das sind immer noch die gleichen, in die sich manche Leute flüchten bzw. die manche Leute glauben, dass sich in diesem Land was zum Besseren ändert. Aber wie die Sozialdemokraten dann damit umgehen, wenn die Leute ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, das können wir dann heute hören. Beziehungsweise heute wollen wir mal hören, wie es dazu kam, dass die Sozialdemokraten den revolutionären Leuten, die da halt aufgestanden sind und was ändern wollten, mehr oder weniger in den Rücken geschossen haben. Dafür ist es notwendig natürlich zu sehen, wie sich die Sozialdemokraten von Mitte des 19. Jahrhunderts bis halt eben zu 1918, bis zur Novemberrevolution gekommen ist, entwickelt haben. Und damit wollen wir uns genau heute beschäftigen. In einem zweiten Teil später wollen wir uns dann beschäftigen mit 1918, was da genau abgegangen ist, wie die Einzelheiten genau waren, aber das ist dann natürlich eine weitere Sendung. Und jetzt kriegt ihr erstmal nochmal eine kleine Zusammenfassung musikalisch zu hören, und zwar von den Schmetterlingen.
Da lagen wir im großen Krieg der Räuber. Uns drüben lagen die gleichen dreckigen Leiber. Arbeiter wie wir, da haben wir gedacht, das ist nicht unser Krieg, nicht unsere Schlacht. von dem Feuer von Verdun, da dachten wir, wir Sozialdemokraten stimmten dafür.
Aufgepasst, Genossen, wer hat denn da geschossen? Genossen, dreht die Flinten, der Schuss, der kam von hinten.
Und als wir heimgekehrt ins deutsche Land, da sagten wir, wir nehmen's in die Hand. Und 44 deutsche Städte bildeten Arbeiter und Soldatenräte. Doch oben an der Spitze die Genossen, die hat unser linker Trend verdrossen.
Aufgepasst, Genossen, wer hat denn da geschossen? Genossen, dreht die Flinten, der Schuss, der kam von hinten.
Es stiegen rosa Spitzenfunktionäre bis hinauf zur Präsidentenehre. Und als sie endlich zu den Oberen zählten, da vergaßen sie, wofür wir sie einst wählten. Sie führten jetzt des Kapitals Geschäfte und stützten sich auf reaktionäre Kräfte.
Aufgepasst, Genossen, wer hat denn da geschossen? Genossen, dreht die Flinten, der Schuss, der kam von hinten.
Ja, da sind wir wieder mit der Geschichtssendung. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie konnte es so weit kommen, dass die Sozialdemokraten ihren eigenen Parteigenossen mehr oder weniger in den Rücken geschossen haben?
Also gut, in jedem System, auch im Kaiserlichen, in dem unterdrückt wird, um einer bestimmten Anzahl von Leuten ihren Profit zu sichern, werden die Unterdrückten zu geistigen oder auch materiellen Wegen finden und suchen, um diese um diesen Druck eben loszuwerden. Von der Schicht, auf die es dabei ankommt, sind also in unserem Staat die Werktätigen sind, die Schaffenden, dann werden von denen die meisten Impulse ausgehen. Und der größte Teil wird sich mit so Alltags- und Arbeitsproblemen beschäftigen, gedanklich und materiell. Und ein kleiner Teil von denen, die Widersprüche aufgreifen und in Frage stellen, und diejenigen, die sagen, warum ist es überhaupt so, können wir da wirklich nichts dran ändern, dieser kleine Teil wird die Widersprüche umwandeln in Ergebnisse, die man in der praktischen Arbeit verwenden kann, um genau diese Frage in eine Erschütterung zu verwandeln. Und so war es also auch im alten Kaiserreich. Das hat auch der Kaiser und seine ganzen Lakaien erkannt, als Sozialisten Gesetze verboten haben, Ende der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Und die sich daraufhin formierte revolutionäre Sozialdemokratie hat das natürlich ebenfalls erkannt und ihre Anstrengungen forciert und die Arbeiterschaft noch weiterhin also zusammengeschlossen und gebildet. Es wurden große Bildungsvereine gegründet, eben um das Bewusstsein der Leute zu entwickeln, damit sie nicht da stehen bleiben beim Meckern am Stammtisch, sondern dass sie wirklich was dagegen tun können, dass sie merken, sie können auch was machen. Nun weiß natürlich die besitzende Schicht ganz genau, dass die großen Teile, die da was verändern können, irgendwie gedanklich und materiell auf ihre Seite gebracht werden müssen, damit keine falschen Strömungen entstehen können. Und diese Strömung, die Sozialdemokratie dirigieren kann, wird natürlich gerne von den Leuten, die das Geld, das große Geld machen wollen, beeinflusst. Und das hat auch das Kaiserreich getan. Und sie haben Einzelne mit ihren Gedankengut und auch mit materiellen Leistungen beeindruckt. Und diese Tendenzen haben sich auf den Beratungen, auf den Parteitagen wiedergespiegelt. Und auf dem Stuttgarter Parteitag 1898 sind diese Tendenzen ganz klar erkannt und einstimmig und auch ehrlich abgewiesen worden, weil alle anderen sozialdemokratischen Parteien in Europa das ebenfalls erkannt haben und das ebenfalls abgewiesen haben. Und dann folgte die Auseinandersetzung in den nächsten 9 Jahren in einer Verschärfung. Das läuft natürlich halt nicht so locker ab, sondern in solchen komplizierten Fragen, wo es ums Überleben geht, werden natürlich die beiden Seiten, die Monopole in der Hand halten und die Absicht haben, sich ihnen anzunähern, natürlich in Kontakt treten. Und für diese Kontakte gibt es vorher immer jede Menge Signale.
Also du meinst jetzt mit den Monopolen, das sind halt die Leute, die das Geld hatten?
Also die Industrie war ja ein bisschen anders gestaltet bei uns damals als heutzutage. Das waren große Industriezweige, die von der Handarbeit auf die Technisierung umgestellt wurden, und Fabrikarbeit und so weiter. Das war halt noch nicht so kompliziert wie heute. Mhm. Die Komplizierung wird ja heute nur dadurch begrifflich vereinfacht, indem die Konzerne eben Multis und Zusammenschlüsse bilden, die alle in ihrer Hand haben. Mhm. Aber
und du meinst jetzt mit dem Annäherung also zwischen dem, sagen wir mal, rechten Flügel der damaligen SPD, die halt mehr so die Parteiorgane waren, und denen, die halt das Geld hatten im Land?
Ja, diejenigen, die in jeder Partei, gibt es ja rechte und linke Flügel, diejenigen, die also Angst vor dem Kampf haben und sich, wenn der Papi mit dem Knüppel oder mit dem Gewehr droht, sagen, eigentlich könnte man ja diese Angst und diese Feigheit vertuschen, indem man außerdem auch noch ein bisschen mehr Geld verdient und ein bisschen mehr teilhaben kann an der Macht, das haben sie einem ja angeboten. Dann überlegen sie, wie sie an diese Position, an diesen Hebel rankommen, und die da oben verschaffen ihnen die Illusion, dass sie das tatsächlich haben könnten, wenn sie sich dem fügen, aber natürlich machen sie das auch nicht umsonst. Die da oben wollen wissen, dass wenn man den rechten Führern folgt, dass dann auch wirklich die Mehrheit dieser Gruppe oder dieser Partei diesen rechten Führern folgt, und dazu wollen die auch Garantien haben da oben. Das machen die nicht ohne irgendwas. Und um das zu kriegen, wissen sie, dass eine Mehrheitsarbeit notwendig ist, und die Mehrheitsarbeit leisten sie eben in ihren kleinen Basis und in ihren kleinen Zellengruppen, und dadurch haben die rechten Elemente und die rechten Führer auch so einen großen Einfluss, weil sie das alles dezentral machen können. Sie selber sind natürlich sehr für eine zentrale Lösung, weil wenn sie später mal die Macht teilweise innehaben, dann wollen sie natürlich zentral alles regeln. Aber diese Propagandaarbeit und diese Versöhnungsarbeit mit denen, die eigentlich ihr Leben und ihre Arbeitskraft haben wollen, zu unmenschlichen Bedingungen, diese Versöhnungsarbeit läuft auf den kleineren Ebenen und die wird multipliziert. Und das ist nachher im Ergebnis auch die Garantiearbeit für die da oben, die sagen, okay, dann können wir es eine Zeit lang zusammen probieren.
Und wo gab es dann jetzt den Umbruch, dass halt sozusagen die erstmal die Minderheit waren, nachher die Mehrheit auch in der Partei übernommen haben?
Der Umbruch ist eben der, dass die Drohung, wenn die Armee eingreift in Krisenzeiten, dass dann Blut fließen wird. Und diese Drohung haben die Leute eben umgemünzt und haben gesagt, wenn wir uns aber anstatt zu kämpfen und nicht unbedingt ergeben würden, sondern wenn wir sagen, wir haben ein Interesse an scheinbar friedlichen Bedingungen und daran, das Blutvergießen zu verhindern. Wenn wir da jetzt uns praktisch andienern können und anbiedern können bei euch, wa? Und ihr gebt uns dafür eine Zusage, dass ihr uns als Führungskörper dann unangetastet lasst oder auch unsere Bewegung, wobei das ja auch immer mehr oder weniger Mundversprechen sind, dann können wir euch da behilflich sein, denn wir haben schließlich die Verankerung in den Arbeitermassen und in den Angestellten, die haben wir und die können wir auch benutzen dafür. Und wenn die sagen, ja, das können wir auch nur dann machen, wenn unsere Profite gesichert sind und wenn wir immer weiterhin Geld verdienen können und wenn wir, so wie sie heute sagen, Standort Deutschland, wir müssen uns da durchsetzen in der Welt. Und dazu brauchen wir unsere Profite und dafür brauchen wir auch alle Maßnahmen, die dazu notwendig sind, zum Beispiel Entlassungen oder sonst irgendwie was. Und das müsstet ihr dann auch alles absegnen. Ihr müsst dann als Sozialdemokraten auch sagen, ja, das ist okay. Weil das nützt dem Zweck, wir verkaufen das als Marktbehauptung und ihr müsstet als Sozialdemokraten so verkaufen, dass es angeblich im Sinne der Arbeiterschaft wäre.
Ja, um vielleicht mal den Umbruch mal ein bisschen was deutlicher zu machen. Es gab 1907 noch einen internationalen sozialdemokratischen Kongress in Stuttgart, wo unter anderem auch eine Resolution halt gegen den Krieg verabschiedet worden ist, die ihr jetzt zu hören bekommt.
Droht der Ausbruch eines Krieges, so sind die arbeitenden Klassen und deren parlamentarische Vertretungen in den beteiligten Ländern verpflichtet, alles aufzubieten, um durch die Anwendung der ihnen am wirksamsten erscheinenden Mittel den Ausbruch des Krieges zu verhindern. Die Mittel, die sich je nach Verschärfung des Klassenkampfes und der Verschärfung der allgemeinen politischen Situation naturgemäß ändern. Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte, ist es die Pflicht, für dessen rasche Beendigung einzutreten und mit allen Kräften dahin zu streben, die durch den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche und politische Krise zur Aufrüttelung des Volkes auszunutzen und dadurch die Beseitigung der kapitalistischen Klassenherrschaft zu beschleunigen.
Ja, das waren ziemlich eindeutige Worte gegen den Krieg. Und das hat eigentlich die SPD als ein Teil der Sozialdemokratie in Europa natürlich so mitgetragen. Aber es gab auch schon einzelne bekanntere Menschen in der SPD, unter anderem Noske, die ganz offen dagegen aufgetreten sind, beziehungsweise eine andere Meinung vertreten haben. Diese Meinung könnt ihr jetzt gleich mal hören.
Die Sozialdemokratie erkennt die Friedenspolitik der Regierung an und wird sich im Ernstfall von keiner Klasse im Patriotismus übertreffen lassen.
Ja, das hat Noske schon im Reichstag vertreten und 1907 auf dem Parteitag der SPD auch in Essen. Und genau auf diese Rede von Noske hat auch Clara Zetkin vom linken Flügel damals auf Noske direkt geantwortet.
Die scharfe Betonung unserer grundsätzlichen Auffassung aber, das ist es, was wir in der Rede Noskes vermisst haben. Sie hat stark, allzu stark, die nationale Solidarität betont. Sie hat dagegen mit keinem Worte ausgesprochen, dass es eine proletarische Klassenpartei gibt, die nicht vor den Grenzpfählen Halt macht. Der Patriotismus des Proletariats ist revolutionär. Er geht von der Auffassung aus, dass das Vaterland erst im Kampfe gegen den inneren Feind, die bürgerliche Klassenherrschaft, erobert wird, dass es umgewälzt werden muss, um ein Vaterland für alle zu sein.
Ja, das hört sich natürlich an, als wenn eine richtig gute Auseinandersetzung in der SPD damals geführt worden wäre, aber dem ist leider natürlich nicht so gewesen.
Richtig, und im selben Jahr auf dem Magdeburger Parteitag haben die linken SPD-Führer Zetkin und Liebknecht darauf hingewiesen, dass diese Position herausgearbeitet werden muss. Und es gab eine Abstimmung, ob der sogenannte scheinfriedliche Weg eingeschlagen werden soll mit allen parlamentarischen Maskierungen oder ob die Macht von den Besitzenden sowieso nicht freiwillig abgegeben wird, ob sie immer die Gewehre in der Hand und die Panzer schussbereit in der Hand halten und demzufolge die Revolution dieses Recht auf Befreiung von Unterdrückung erst erkämpft werden muss. Und diese beiden Positionen wurden abgestimmt auf diesem Parteitag und die vorher noch als Befrieder und als Versöhner aufgetreten sind, hatten plötzlich gegen sich selbst gestimmt, weil sie Tendenz erkannt hatten. Und damit praktisch das Auseinandersetzen mit dieser Position, mit dieser falschen Position vermieden. Und dadurch ist das Ding unter den Tisch gefegt worden und es kam nicht zur offenen Aussprache. Aber die Reaktion und die Reflexion auf die Massen war unbeschreiblich, denn die warteten ja gerade auf eine Entscheidung. Welche Linie ist denn nun richtig? Antikrieg oder im Notfall auch patriotistischer Krieg? Und die wurden nicht geführt, also waren die Massen im Kopf und im Werkzeug materialistisch wehrlos gemacht worden. Und das am Vorabend eines von allen Seiten unzweifelhaft heraufziehend gesehenen Krieges, Zweiten Weltkrieges.
Erster Weltkrieg.
Richtig, ja, erster.
Ja, und wie es in dem Ersten Weltkrieg dann an, ja, wie sich die Soldaten da gefühlt haben, dazu hört er jetzt ein Lied von Chumbawamba, was genau die Situation der Soldaten ein bisschen was beschreibt.
If you want to find the general, I know where he is, I know where he is, I know where he is. If you want to find the general, I know where he is, he's pinning another medal on his chest. I saw him, pinning another medal on his chest, pinning another medal on his chest. If you want to find the colonel, I know where he is, I know where he is, I know where he is. If you want to find the colonel, I know where he is, he's sitting in comfort stuffing his bloody guts. I saw him, sitting in comfort stuffing his bloody guts. I saw him, sitting in comfort stuffing his bloody guts. If you want to find the sergeant, I know where he is, I know where he is, I know where he is. If you want to find the sergeant, I know where he is, he's drinking all the company rum. I saw him, drinking all the company rum, drinking all the company rum. If you want to find the private, I know where he is, I know where he is, I know where he is. If you want to find the private, I know where he is, he's hanging on the old barbed wire. I saw him, hanging on the old barbed wire. I saw him, hanging on the old barbed wire.
Ja, und dass diese Sachen nicht entschieden worden sind mit dem für oder gegen den Krieg sich eindeutig Stellung beziehend zu verhalten, das hat sich noch bis zum Vorabend weitergehalten. Nach außen hin ist die SPD immer ganz klar gegen den Krieg aufgetreten und im Hintergrund, in den Hinterzimmern, wurde dann vom Vorstand teilweise ein bisschen was anderes beredet. Dazu haben wir jetzt für euch mal einen Aufruf, den der Vorstand der SPD noch am 25. Juli 1914, das müsst ihr euch jetzt merken, 25. Juli ist wichtig, rausgegeben hat. Den können wir uns jetzt einmal anhören.
Aufruf. Noch dampfen die Äcker auf dem Balkan von dem Blute der nach Tausenden Hingemordeten. Noch rauchen die Trümmer verheerter Städte, verwüsteter Dörfer. Noch irren hungernde, arbeitslose Männer, verwitwete Frauen und verwaiste Kinder durchs Land. Und schon wieder schickt sich die vom österreichischen Imperialismus entfesselte Kriegsfurie an, Tod und Verderben über ganz Europa zu bringen. Verurteilen wir auch das Treiben der großserbischen Nationalisten, so fordert doch die frivole Kriegsprovokation der österreichisch-ungarischen Regierung den schärfsten Protest heraus. Sind doch die Forderungen dieser Regierung so brutal, wie sie in der Weltgeschichte noch nie an einen selbstständigen Staat gestellt sind? Und können sie doch nur darauf berechnet sein, den Krieg geradezu zu provozieren. Das klassenbewusste Proletariat Deutschlands erhebt im Namen der Menschlichkeit und der Kultur flammenden Protest gegen dies verbrecherische Treiben der Kriegshetzer. Es fordert gebieterisch von der deutschen Regierung, dass sie ihren Einfluss auf die österreichische Regierung zur Aufrechterhaltung des Friedens ausübe und, falls der schändliche Krieg nicht zu verhindern sein sollte, sich jeder kriegerischen Einmischung enthalte. Kein Tropfen Blut eines deutschen Soldaten darf bei dem Machtkitzel der österreichischen Gewalthaber den imperialistischen Profitinteressen geopfert werden. Parteigenossen, wir fordern euch auf, sofort in Massenversammlungen den unerschütterlichen Friedenswillen des klassenbewussten Proletariats zum Ausdruck zu bringen. Eine ernste Stunde ist gekommen, ernster als irgendeine der letzten Jahrzehnte. Gefahr ist im Verzuge, der Weltkrieg droht. Die herrschenden Klassen, die euch im Frieden knebeln, verachten, ausnutzen, wollen euch als Kanonenfutter missbrauchen. Überall muss den Gewalthabern in den Ohren klingen. Wir wollen keinen Krieg. Nieder mit dem Kriege. Hoch die internationale Völkerverbrüderung.
Ja, das kommt einem doch teilweise bekannt vor, wenn da von Großserbien geredet wird. Heute haben wir das Gleiche wieder, wo wieder um Kriegseinsätze gebuhlt wird, wo heute die SPD fernab dessen steht, ob man nun das genehmigt oder nicht. Das ist ganz klar, dass sie genehmigen. Da fallen eher dann andere um wie die Grünen. Ja, aber interessant, ich habe gesagt eben, 25. Juli, müsst ihr euch genau merken, denn drei Tage später, am 28. Juli, traf sich der Vorstand der SPD. Und dieser Vorstand hat einiges auch zu dem Kriege beredet. Und einer aus dem Vorstand, ein Herr Südekum, der hat dann auch noch ganz geflissentlich dem Exzellenz- bzw. dem Reichskanzler Bericht erstattet darüber. Das heißt, über geheime Verhandlungen wusste der Reichskanzler, was in der SPD abging, ganz genau Bescheid.
Euer Exzellenz, mache ich hierdurch Mitteilung über den Verlauf meiner Unterredung mit den Mitgliedern des Vorstandes der Sozialdemokratischen Partei nach unserem heutigen Gespräch und gebe diese mit der vollkommenen Offenheit, die ich der Sache und Euer Exzellenz persönlich schulde. Ich traf im Büro des Parteivorstands die Herren Ebert, Braun, Müller, Bartels und den Reichstagsabgeordneten R. Fischer. Herr Scheidemann ist in Berlin, war aber abwesend. Herr Hase ist noch in Brüssel, wird aber morgen zurückerwartet. Bei der dann folgenden Aussprache erhielt ich zunächst die Bestätigung meiner Bemerkung, dass gerade aus dem Wunsche heraus, dem Frieden zu dienen, keinerlei wie auch immer geartete Aktion, General- oder partieller Streik, Sabotage und dergleichen, geplant oder auch nur zu befürchten sei. Der seiner Verantwortung durchaus bewusste Parteivorstand erkennt ferner die Notwendigkeit einer Vermeidung von zweideutigen oder missverständlichen Äußerungen in der Presse, die von den Kriegsparteien in den verschiedenen Ländern Dollos oder bona fide ausgenutzt werden könnten, an und ist bemüht, diese seine Auffassung auch den Redakteuren der Parteizeitungen zu übermitteln. Endlich darf ich aber noch der aus der Unterredung mit den Mitgliedern des Parteivorstandes geschöpften Überzeugung Ausdruck verleihen, dass der von Euer Exzellenz unternommene Schritt gelegentlicher direkter Mitteilung mit in kritischen Momenten dankbar begrüßt und auf volles und sympathisches Verständnis gestoßen ist. Indem ich hoffe, dass Sache und Eure Exzellenz durch diese Mitteilung einen bescheidenen Dienst geleistet zu haben, bin ich in aufrichtiger Hochachtung Euer Exzellenz ergebenster Dr. A. Südekum.
Ja, dieser Widerspruch zu dem, was der Vorstand nach außen wiedergibt und das, was er intern bespricht und wie er dann schön mit dem Reichskanzler klungelt, das war, glaube ich, mit diesen Zitaten ganz gut zu hören. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kam es dazu, dass die, die hinter den Türen geklungelt haben, dann irgendwann halt ihre eigene Position noch ganz offen vertreten haben, bis hin zu, dass sie den Kriegskrediten zugestimmt haben.
Ja, ein wichtiger Punkt war zum Beispiel der, diese sogenannte Kaisertreue war ja auch unter den Arbeitern noch weit verbreitet, wie man, wenn man mit den Großeltern spricht, noch oft hören kann. Und der Kaiser hat ja bekanntlich in Kriegs- und Krisenzeiten keine Klassen gekannt, sondern nur noch Deutsche. Und wir wissen jetzt, wie wir vorhin gehört haben von Noske, dass er den Patrioten in nichts nachstehen, sondern sich im Gegenteil von ihnen nicht übertreffen lassen werde. Und das war genau die Basis, die Verbindungsglied zwischen dem Verrat der Arbeiterschaft und den Interessen des Kapitals, also der Industrie, die ja nun bekanntermaßen nicht nur die nicht die gleichen, sondern auch grundsätzlich entgegengesetzt sind. Und was also alle Welt schon gerochen hatte, war auch tatsächlich in Deutschland der Fall. Die Industrie rüstete sich für eine große Eroberung im europäischen Raum. Dazu mussten die Waffen her, dazu mussten Gelder her. Und um diese Vorbereitung zu treffen, musste man nicht nur die Gelder haben, man musste auch die Zustimmung haben, man musste eine pro forma Alibi dafür haben. Und man braucht natürlich auch Menschenmassen dafür. Denn wer sollte sich, wenn die Bonzen in ihren Villen sitzen, wer sollte sich draußen für sie zerfleischen lassen? Das war auch noch die Frage. Und da konnten die Profiteure zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Während die sozialdemokratische Reichstagsfraktion in einer furchtbaren Abstimmungsphase im Reichstag die Heeresvorlage, das heißt also mehr Geld für die Armee und auch die Vermögenszuwächssteuergesetze und auch die Bewilligung der Kriegskredite zugestimmt hatte, waren dem revolutionären Potenzial und der Strömung in der Arbeiterschaft die Kraft entzogen. Denn nun konnte man mit dem patriotischen Argument, also wir wollen alle nur noch jetzt erstmal in Krisenzeiten den Kampf beiseite lassen, jetzt kämen wir nur noch ins Vaterland, waren die Massen der Arbeiter dem revolutionären Kampf entzogen und wurden automatisch mit diesem Geklüngel in den Krieg als Fleischwolf hineingeworfen, als Fleischmasse. Und den brauchten die. Und das war das Hauptziel und der Hauptzweck, warum das gemacht wurde.
Dabei muss man natürlich auch noch festhalten, es kommt einem vielleicht bekannt vor, dass diese Gewinn, wie war das die Steuer? Ich weiß leider nicht genau, wie es heißt.
Vermögenssteuerzuwachsgesetz.
Ja, das ist etwas Ähnliches, was wir heute auch mal wieder haben, wo es dann heißt, um die Wirtschaft anzukurbeln, müssen die Unternehmer weniger Steuern zahlen. Das heißt, der sogenannte Spitzensteuersatz, der gesenkt werden muss, ganz klar. Gleichzeitig, dass natürlich ein bisschen was mehr Geld für Militär da ist. Und die andere Parallele ist, es ging wieder mal auch damals darum, dass in Serbien der große böse Feind sitzt. Es kommt einem alles irgendwie sehr parallel vor, wobei wir natürlich nicht sagen wollen, dass wir vor einem dritten Weltkrieg stehen, aber die Argumente, wie sie gemacht werden, haben sich in keinster Weise irgendwie geändert. Ja, und um noch einen Eindruck zu bekommen, wie dann die SPD endgültig den Krediten zugestimmt hat, mit was für einer teilweise verworrenen Begründung, würde jetzt Hugo Haase, den damaligen Vorsitzenden der SPD.
Meine Herren, im Auftrage meiner Fraktion habe ich folgende Erklärung abzugeben. Jetzt stehen wir vor der ehernen Tatsache des Krieges. Ja. Uns drohen die Schrecknisse feindlicher Invasionen. Ja, nicht für oder gegen den Krieg haben wir heute zu entscheiden, sondern über die Frage der für die Verteidigung des Landes erforderlichen Mittel.
Richtig.
Da machen wir wahr, was wir immer betont haben. Wir lassen in der Stunde der Gefahr das eigene Vaterland nicht im Stich.
Bravo!
Wir fordern, dass dem Kriege, sobald das Ziel der Sicherung erreicht ist und die Gegner zum Frieden geneigt sind, ein Ende gemacht wird durch einen Frieden, der die Freundschaft mit den Nachbarvölkern ermöglicht.
Genau!
Von diesen Grundsätzen geleitet bewilligen wir die geforderten Kriegskredite.
Seinesgleichen lässt ja nur sich selbst im Stich.
Oh, Herr,
Nachdem die deutsche Monopolbourgeoisie also ihren Krieg bekommen hatte, der leider etwas anders ausging, als ich gedacht hatte, es gab keine großen Gebietsgewinne und Rohstoffgewinne. Man hatte sich lediglich in Frankreich zum Beispiel jahrelang festgesetzt in den Stellungskämpfen und Hunderttausende von Soldaten mussten krepieren dafür, dass sie zum Schluss selber schon gesehen haben, dass das alles Unfug war, dass sie sich dahin haben treiben lassen. Und die Arbeiter, auf die ja nur zeitweise Soldaten waren, haben sich an vielen Stellen auf beiden Seiten verbrüdert. Und es war nicht nur in Deutschland eine Aufbruchstimmung, sondern auch in allen anderen europäischen Ländern. Diese Aufbruchstimmung haben sich zum Beispiel die Sozialdemokraten 1917 in Russland, was ebenfalls am Ersten Weltkrieg beteiligt war, zunutze gemacht und haben die Auseinandersetzung geführt, nämlich die deutschen Sozialdemokraten vergessen hatten, über friedlichen Sozialismus oder über bewaffneten Sozialismus, und haben die Revolution bewaffnet zu ihren Gunsten gelöst. Und nach diesem Vorbild wollten natürlich die Linken in der deutschen Sozialdemokratie ebenfalls mit Räten bestimmen und beraten und auch entschließen, was dann zu tun sei. Und das Ende des Zweiten Weltkriegs, das Ende des Ersten Weltkriegs hatte nicht nur die Kapitulation des Militärs, sondern auch das Ende der Monarchie zur Folge. Denn die Arbeiterbewegung setzte nun zum Kampf an. Aber der Reihe nach.
Ja, vielleicht da zum ersten Mal ein kleines Zitat, was Anfang Oktober, also kurz bevor der Erste Weltkrieg definitiv zu Ende war, das sozialdemokratische Parteiorgan der Vorwärts geschrieben hat.
Das Ziel einer deutschen Demokratie wird in kurzer Zeit auf dem Wege der friedlichen Umwälzung erreicht sein. Dann tritt die gewaltige Frage der weltwirtschaftlichen Neuordnung an uns heran. Und der Sozialismus wird seinen Vormarsch antreten. Jetzt kommt alles darauf an, dass von dem, was uns bleibt, nicht überflüssig zerstört und vernichtet wird.
Vor welchem historischen Hintergrund können wir uns diesen SPD-Vorwärtskommentar vorstellen? Also innerhalb von 4 Jahren sind auf bis dahin unvorstellbare Weise Millionen von Männern, Frauen und Kindern hingeschlachtet worden. Übrigens gibt es in Berlin-Kreuzberg ein Antikriegsmuseum, wo viele von diesen schrecklichen Erinnerungen aufbewahrt werden. Kann man sich mal ansehen bei Gelegenheit. In der Stresemannstraße ist das. Ja, als die kaiserliche Flotte in Kiel Ende Oktober 1918 den mörderischen Befehl erhält, in einer letzten verlorenen Schlacht in Ehren unterzugehen, war das Maß voll. Sie verweigerten den Befehl. Gefangene wurden befreit, Offiziere entwaffnet und sogar die kaiserlichen Aufstandstruppen, die ihn eigentlich bekämpfen sollten, schlossen sich den Arbeitersoldaten und Matrosenräten an. Aber mit den bereits entmachteten Admirälen schloss dieser SPD-Fürst Noske einen Pakt, mit dem er aber die weiteren Aufstände nicht mehr verhindern konnte. Über 40 Städte wurden mittlerweile von den Arbeiter- und Soldatenräten verwaltet.
Ich muss vielleicht sagen, dass halt eigentlich der erste Aufstand
deshalb zustande kam, weil Matrosen sich wirklich geweigert haben, in den Tod zu gehen und haben dann sind aber nicht dabei stehen geblieben, halt nur gegen diesen unsinnigen Befehl zu agieren, sondern sie haben direkt gesagt, okay, jetzt muss wenn, dann direkt die Revolution her. Und das hat dann Noske versucht mit den mittlerweile längst eigentlich machtlosen Generälen, weil was ist ein General ohne sein eigenes Militär, noch irgendwie wieder hinzubiegen.
Ja, richtig. Zuerst wollten sie unbedingt, dass der Krieg sofort aufhört. Das wollten sie schon lange, auch die Bevölkerung. Und dann haben sie gemerkt, dass die Offiziere sich dagegen zur Wehr setzen, haben die entwaffnet, weil inzwischen auch sogenannte Meuterer eingesperrt wurden. Die haben sie wieder befreit. Und der Ruf nach Revolution ist erst entstanden, als sie gemerkt haben, dass auf allen Schiffen und auf allen Flotten und auch Nachrichten von anderen Ländern gekommen sind, dass überall sich gegen die Vorführung des Krieges zur Wehr gesetzt wird. Und dann haben sie gesagt, dann machen wir es gleich richtig. So ist die Stimmung gewesen damals. Ja, okay. Aber über 40 Städte, das hieß noch nicht, dass das also überall verbreitet war, sondern gerade in Berlin hatte die kaiserliche Armee das ganze Umland abgeriegelt und Berlin sozusagen von den revolutionären Nachrichten abgeschnitten. Und um jetzt die befürchteten Kapitalinteressen gegen die Revolution zu schützen, hat man einfach nachgeholt, was sowieso schon erkämpft war, nämlich die Monarchie musste abdanken, der Prinz von Baden musste ins Exil gehen und da haben die einfach gesagt, ja, dann erklären wir jetzt die Monarchie für abgesetzt, was ja sowieso schon war. Und als die Arbeiter- und Soldatenräte die Reichswehr aber auch in Berlin besiegt hatten, wir hatten sich zusammengeschlossen mit den revolutionären Betriebsobleuten aller Industriearbeiter in Berlin, besonders der auch aus Spandau, aus meinem Heimatbezirk, und hatten sie also den ersten militärischen Sieg errungen und daraufhin hat Liebknecht, das werden wir nachher noch hören, auf dem Balkon des Schlosses die Soziale Republik ausgerufen und auch die Begründung dafür gegeben. Und als das passiert ist, ist der Olle Scheidemann nachträglich hingerannt zum Regierungspalais. Ich
muss sagen, Scheidemann war einer der Oberen der SPD damals, ne?
Einer der Rechten, zusammen mit Noske, mit Ebert, von dem man überall heute noch die Bronzeköpfe sehen kann. So in meiner alten Abendschule mussten wir ihn mit roter Farbe übergießen. Und auch Ebert, der ließ sich nicht etwa von den Arbeitern und von den Arbeitern geschaffenen und erkämpften Arbeiterräten ernennen, sondern von dem bereits abgedankten Prinzen von Baden zum Reichskanzler erklären, muss man sich mal vorstellen. Denn Eberts wörtliche Rede war, ich hasse die Revolution wie die Sünde. Die SPD hat dann schnell noch einen eigenen Arbeiter- und Soldatenrat von Berlin in Anführungsstrichen so gegründet, damit es sich abhebt und damit die Unwissenden und noch Unentschlossenen wissen, dass jetzt die SPD das Heft in die Hand nimmt und unter der Hauptforderung Ruhe und Ordnung, ja, also,
kommt einem heute sehr bekannt vor.
Ja, ne? Genau. Haben sie die absichtlich in die Irre geführt und auf ihre Seite gezogen.
Ja, und um mal ein bisschen was von der Stimmung mitzukriegen, die in der SPD oberen Etagen, also im Vorstand, vorherrschte, haben wir jetzt so ein kleines Zitat von einem General Gröner, der sich mit der SPD am 6. November, also drei Tage bevor es auch in Berlin richtig abging, getroffen hat. Und ich denke mir, das spricht ziemlich Bände.
Ich fand die Vertreter der Sozialdemokratie durchaus verständlich. Von keiner Seite ist ein Wort gefallen, das darauf schließen ließ, dass die Herren etwa auf eine Revolution hinstreben. Im Gegenteil, von der ersten bis zur letzten Äußerung ist nur davon gesprochen worden, wie man die Monarchie behalten könne und bezeichnet ist, dass zum Schluss der spätere Reichspräsident Ebert folgenden Vorschlag machte. Die Abdankung des Kaisers sei unumgänglich notwendig, wenn man den Übergang der Massen in das revolutionäre Lager und damit die Revolution selbst verhindern wolle. Er schlage daher vor, dass der Kaiser noch heute, spätestens morgen, freiwillig seine Abdankung erkläre und einen seiner Söhne mit der Regentschaft betraue.
Ja, da hört man mal, was ein Reichspräsident Ebert mal gefordert hat, nämlich, dass die Monarchie noch weiter beibehalten werden sollte. Das ist übrigens nicht zufällig, das ist jener Ebert, auf den sich die SPD heutzutage immer noch beruft. Ich meine, da sei jetzt mal die ketzerische Frage gestattet, ob die SPD heutzutage immer noch monarchistisch eingestellt ist. jetzt aber noch ein kleines bisschen Lied. Gut, dass wir aus einer alten DDR-Platte ausgegraben haben, was sich auch mit Sozialisten beschäftigt.
Der Sozialistenmarsch, der 1892 anlässlich des Erfurter Parteitages entstand, ist eine ständige Mahnung an Leute, die auch heute noch glauben, Sozialisten verbieten zu können.
Als es dann richtig zur Sache ging, denn die Generalschlacht stand ja noch bevor, wurden sogenannte sichere Bataillone vorausgeschickt.
Das heißt, es sind Bataillone gewesen, die von dem, was in Berlin gelaufen ist, meistens gar nichts mitbekommen haben oder mehrheitlich aus doch sehr reaktionären Truppen bestanden, also aus alten Burschenschaftlern oder alten Militärs.
Erstmal Ditte und dann war im Westen von Berlin, in Richtung Potsdam, waren große Heereslager und große Gelände und da waren die meisten stationiert und die man in den Unruheprovinzen hingeschickt hatte, hatten sich über kurz oder lang alle den Revolutionären angeschlossen, waren also untauglich zum Zerschmettern der Revolution und deswegen hat man sogenannte sichere Bataillone, also aus Reichswehr und aus alten kaiserlichen und was weiß ich nicht alles, zusammengezogen, um mit Sicherheit und mit militärischer Kraft die Revolution eben zu zerstören. Aber weil man wusste, dass das nicht ausreichen würde militärisch, hat man also auch die sicheren Landräte und Bürgermeister in den Provinzen und in den Städten aufgehetzt. Und einer, der sich dafür besonders gut hier eingehört hat, war ein gewisser Oberbürgermeister Adenauer in Köln. Der hat auf einen Schlag 6.000 Mann in seiner sogenannten Bürgerwehr zusammengezogen, die alle kräftig auf die Arbeiter eingedroschen und eingeprügelt und eingeschossen haben.
Übrigens, das ist wirklich kein Name Zufall, sondern es ist genau jener Konrad Adenauer, der 1949 genau zum Bundeskanzler gewählt worden. Da war er nämlich schon 70 und vorher war er Oberbürgermeister von Köln und hat damals schon eine sehr reaktionäre Stellung bezogen. Und das mit den sicheren Einheiten, das ist nicht unbedingt etwas, was nur damals gewesen ist, das haben wir heute teilweise auch. Zum Beispiel, wenn in Gorleben Einsätze sind, also auch so Großeinsätze mit Polizei, dann werden meistens zuerst Polizisten hingestellt, die erstmal nett reden und wenn es dann richtig zum Einsatz kommt, also wenn geräumt werden soll, dann werden Polizisten von ganz woanders, die meistens scharf gemacht worden sind mit irgendwelchen Videos, eingesetzt. Also das ist eine Methode, die ist nicht ganz neu und die gab es damals schon, heute wird es halt weniger mit Militär, sondern mit Polizei gemacht.
Genau, diese Idee ist aus den sogenannten psychologischen Abteilungen der Berliner Polizei entstanden. Ich wusste deswegen, weil ein Kumpel von mir damals zu den Bullen gegangen ist und der hat mir das erzählt. Und abgesehen davon, dass die Berliner Bullen sowieso berüchtigt sind, dass sie am übelsten draufschlagen, wenn sie irgendwo hinkommen, gab es auch eine Auseinandersetzung innerhalb der Polizei, aus der später die Gruppe der kritischen Polizisten hervorgegangen ist. Und der Bulle, der mit den ich da kannte, der hat mir erzählt, dass die einfachen Bereitschaftspolizisten vorher auch noch extra aufgehetzt werden, dass ihnen gesagt wird, ja, normalerweise hättet ihr jetzt eigentlich freies Wochenende, aber diese Penner, diese Chaoten, die demonstrieren mal wieder, dafür dürft ihr aber euch schadlos halten, dürft kräftig draufprügeln, wir werden euch in Schutz nehmen, wenn irgendwas hinterher ist.
Ja, und das ist alles halt nicht unbedingt so neu. Insofern ist es manchmal auch sinnig, sich mit Geschichte zu beschäftigen, um die Parallelen zu erkennen.
Genau.
Also wieder zurück zur Geschichte.
Also diese ganzen Maßnahmen werden alle unternommen, um den Widerstand zu unterdrücken. Und der ein Widerstand, der also absolut der Pfahl im Fleische des Profites war, waren die Räte und die Rätebildung, die sich weiter fortpflanzte in allen Landen auf und ab, musste unbedingt verhindert werden. Denn der Obrigkeitshass nach diesem Krieg war immer noch gewaltig.
Man muss sich das mit den Räten vielleicht auch so vorstellen, es hat nichts mit heutigen Stadträten oder sowas zu tun. Ja, das ist, ich meine, das wird manche Leute wissen das vielleicht nicht, sondern es war wirklich, dass die Leute sich zusammengesetzt haben und haben dann ihre entsprechenden Vertreter direkt gewählt, die sie auch direkt kannten. Und diese Räte haben dann versucht halt die Geschäfte sozusagen zu übernehmen. Das heißt, es war eine direkte Demokratie, direkter als das, was man sich heute vorstellen kann. Und deshalb kann man sich vielleicht vorstellen, dass solche Räte heute auch noch ein Schreckgespenst wären.
Ja, und die hatten auch eine ungeheure Beteiligung. Also bei jeder dieser Räteversammlungen waren nicht nur die ganzen Arbeiter aus den Betrieben, die von den Obleuten aufgerufen worden sind. Die kamen sowieso, weil ihnen das... Und man muss sich vorstellen, die Leute haben ja alle furchtbar gehungert. Das waren ja die schlimmsten Jahre nach jedem Krieg, wo natürlich immer die einfachen Leute krepiert sind und gehungert haben. Und das brannte unter den Nägeln, sind also gekommen. Und von den Straßen, von den Häuserblocks, überall sind sie gekommen und wollten ihre Probleme zum ersten Mal gesehen haben. Da haben wir ein Instrument, mit dem wir selber bewältigen können, mit dem wir nicht nach oben gehen brauchen und uns verraten lassen brauchen, ausprobieren und das selber machen, wa?
Da gibt es dann auch wieder eine schöne Parallele. Man kann sich natürlich fragen, warum wir heutzutage so eine wahnsinnige Politikverdrossenheit hat. Ich meine, klar, wenn man selbst keinen Einfluss mehr nehmen kann, warum soll man da irgendwie noch Interesse an Politik haben?
Ja.
Jetzt aber vielleicht endlich zurück zu den Ereignissen 1918.
Genau, und um diese entschlossene Arbeiterschaft zu spalten und auch die Unwissenden zu kanalisieren, hat die SPD natürlich auch Propagandagelder erhalten, um ihre Druckwerke zu verbreiten, Propagandagelder von oben, damit die Kollaboration wirklich perfekter wurde. Und diese Kollaboration war es auch, die Gründung einer unabhängigen SPD letztendlich erzwungen hat, aus der später dann der Spartakusbund und die KPD hervorgegangen sind. Und mit dieser Politik konnte die rechte SPD-Führung die Mehrheit der unsicheren Leute halt auf ihre Seite ziehen. Und die USPD, Spartakus und KPD waren sich zwar klar, aber sie waren in der Minderheit. Eine zusätzliche Hilfe für die SPD ergab sich in der Parlamentsstrategie. Das heißt also, die Suggestivfrage so zuzuspitzen, dass man den Unwissenden sagt, wollt ihr jetzt Parlament, Sicherheit, Ruhe und Ordnung oder wollt ihr diese Unsicherheit, Chaotentum und diese ganzen Mist, der in Russland abläuft, also diese Räte, das kann doch nicht euer Wille sein. Immer diese Suggestivfrage wurde sofort auf den Tisch gelegt. Ja. Und um das auch noch zu verschminken und zu vertuschen, holte man den Kosmetikkoffer der sogenannten Sozialisierungskommission, die angeblich mit der Reichsregierung abgestimmt war, sodass also diese Sozialisierung und der Sozialismus, der, wie man gesehen hat, nur mit der Waffe in der Hand erkämpft werden konnte, weil die nicht freiwillig abheben haben, auf einmal mit Schminke und mit langsamem friedlichen Hineinwachsen einfach so sich von selbst ergeben sollte. Und diese Kommission hatte eben den Auftrag, so Scheinargumente und Scheindiskussionen und Beschwerden aufzufangen und zu kanalisieren und ist dann später, als die Konterrevolution militärisch gesiegt hatte, sofort wieder abgeschafft worden. Also das auch, hat auch Parallelen zu den heutigen Kommissionen, Untersuchungskommissionen und allen möglichen, die alle nichts bringen und sofort wieder abgeschafft werden. Anfang Februar 1919 haben dann die rechten SPD-Leute eine ganz wichtige Abstimmung gewonnen in der Frage, ob Parlamentarismus oder selbstbestimmte Räte. Wurde abgestimmt, ob ein Rat der Volksbeauftragten eine Vollmacht erhält, zur sogenannten Nationalversammlung hinzugehen und die Geschäfte zu übernehmen. Und auf dieser Abstimmung haben die rechten Mehrheitssozialdemokraten gewonnen. Und wenn also die Räte gegen den Arbeiterwillen, denn die Arbeiter wurden da nicht gefragt, wenn also die Arbeiter- und Soldatenräte gegen den Willen der Mehrheit, die bereits erkämpft und errungene Macht aus den Händen gegeben hatten, dann haben sie sich sozusagen auch ihr eigenes Grab geschaufelt. Und das war es dann für den Anfang. Und so fing er an. Und was so anfängt, da kann man sich vorstellen, wie es nach innen wird. Aber darauf kommen wir dann in der nächsten Sendung zu sprechen.
Ja, wie gesagt, in der nächsten Sendung könnt ihr dann was hören, wie genau, dass etwas genauer die Revolution abgegangen ist und vor allem, was dann im Nachhinein alles noch passiert ist, wie dann halt die rechten Kräfte darauf reagiert haben. Jetzt zum Abschluss wollen wir euch noch eine kleine Rede von Karl Liebknecht nicht vorenthalten, und zwar das, wie er zur sozialen Republik aufgerufen hat auf dem Schloss in Berlin.
Die Herrschaften des Kapitalismus, der Europa in ein Leichenfeld verwandelt hat, ist gebrochen. Wenn auch das Alte niedergerissen ist, dürfen wir doch nicht glauben, dass unsere Arbeit getan sei. Wir müssen alle Kräfte anspannen, um die Regierung der Arbeiter und Soldaten aufzubauen und eine neue staatliche Ordnung des Proletariats zu schaffen. Eine Ordnung des Friedens, des Glücks und der Freiheit unserer deutschen Brüder und unserer Brüder in der ganzen Welt. Wir reichen ihnen die Hände und rufen sie zur Vollendung der Weltrevolution auf.
Ja, und was fällt uns da auf? Die deutschen Brüder und die Brüder in der ganzen Welt. Als ob es niemals Schwestern gegeben hätte.
Ja, ich meine, das ist nicht was ganz Klares. Also, die Linken haben nie daran gedacht, dass die Frauen irgendwie auch eigene Rechte hatten. Also, und das interessanterweise, obwohl zu der Zeitpunkt genau das Frauenwahlrecht entstanden ist.
Genau, weil die Frauen diejenigen waren, die dafür gekämpft haben und nicht die Männer.
Ja, das ist immer noch das Gleiche. Und damit wollen wir jetzt zum Ende kommen.
Der Funke fliegt und fackeln rote Fahnen, flammen nun in ganz Europa auf. Räte wählte sich das Volk von Ungarn und Bayern wird zur Räterepublik. Das Volk schöpft Hoffnung und der Funke fliegt. Die Arbeiter von Hamburg und Berlin erheben sich und vor dem Parlament in Wien trennen sie das Weiße aus der rot-weiß-roten Fahne.
Der Funke fliegt.
Die Rosa, Spitzenfunktionäre, zurückweichend, paktierend. Ihnen folgt auf gleichem Fuß der Bürger Blutgericht. Und
Und einmal noch hat sich das Kapital gerettet.